Heute zu Gast die Unternehmerin und jetzt Vorständin bei Edding, Franzi Kühne.
Dieser Bereich neue Arbeitswelt und wie sieht eigentlich die Zukunft der Arbeit aus, das ist was, wo Edding sich positionieren muss und was natürlich auch Teil von unserer Aufgabe ist im Digitalbereich. Also wie sieht es neue Arbeiten aus, die neue Arbeitswelt von da draußen und welche Rolle spielt Edding da, wenn wir vorhaben, eine Digitalmarke aus Edding zu bauen?
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festivalbesucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Normalerweise ist es ja so, wenn man von außen auf Karrieren drauf guckt oder unternehmerische Lebensläufe, dann denkt man immer, wow, gar nicht so einfach, irgendwo nach vielen, vielen Jahren einem Unternehmen in den Vorstand vorzustoßen oder selber eine größere Firma zu bauen. Nur bei Franzi, da sieht es wahnsinnig locker und leicht aus, alleine wie sie in die Agenturwelt hineingestolpert ist, damit ihren beiden Partnern TLGG gemacht hat, eine größere Digitalagentur später verkauft hat, noch einen Bestseller geschrieben hat, der dann mehrere Monate in den Bestsellerlisten unterwegs war und jetzt nach einer kleinen Pause auch wieder ziemlich spielerisch ins Vorstandsamt eines deutschen Mittelständlers, nämlich Edding, gewechselt ist. Und auch da nicht ganz alleine, sondern mit einer besonderen Note. Sie macht das in Personalunion, im Jobsharing mit ihrem alten Partner, dem Bohntam. Auch das wirkt wieder extrem lässig, wie generell die Lebensführung von Franzi Kühne und jetzt auch die Weiterentwicklung von Edding. Was ist das? Was könnte zu Filzstiften passen als nächstes? Ja, natürlich Tattoo-Tinte. Also all das, das lässige Leben und die Weiterentwicklung von Edding mit Franzi Kühne. Auf geht's! Hi Franzi.
Hi.
Es ist wirklich Franzi, ne?
Es ist richtig Franzi, so steht's im Pass. Es ist nicht Franziska, es ist nicht Franzi, es ist Franzi mit Ä.
Habe ich separat von dir noch nirgendwo gehört?
Ja, ich auch nicht. Bin ich auch froh drüber. Also es ist so einzigartig. Ja, danke schön.
Aber ist wahrscheinlich häufig so der Running Gag der Fehler, ne? Oder?
Ja, wie oft ich Franzi genannt werde oder Franziska und mich dann gar nicht angesprochen fühle. Ja, passiert mir schon häufig. Ja.
Aber dieser Name oder generell dein Name ist jetzt in der Branche seit, mal sagen, fast 10 Jahren sehr präsent, also gerade in der Digitalszene, weil du sehr viel gemacht hast. Mittlerweile bist du bei Edding. Dazu kommen wir später mal, wie das passieren konnte. Aber du.
Wie konnte das nur passieren?
Ja, genau. Ja, es ist ein toller Job, trotzdem ungewöhnlich. Es ist auch generell ungewöhnlich, wenn man ein bisschen recherchiert. Du hattest mal das Berufsziel eigentlich, glaube ich, Kommissarin zu werden, zum Beispiel.
Ja, Kriminalkommissarin, genau.
Ist da nichts geworden?
Ja, komisch, war. Nee, ich war im Tatort immer die Erste, die den Täter errät. Und dann dachte ich mir, wie man halt so ist mit Mitte, Anfang 20, ja, ich habe da ein richtiges Talent, ich werde Kriminalkommissarin. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren, habe mich beim BKA beworben und bin im Einstellungstest dann so in der ersten Runde rausgeflogen nach diesem Sporttest, weil ich in diesem Psychotest zu stressresistent gewesen sei. Und zu stressresistent, ich dachte mir, hey, was ist das denn für eine Quatschaussage? Aber ich hätte wohl zu spät die Waffe gezückt, wenn jemand wirklich dann mich bedroht hätte. Aha. Und dann dachte ich mir, naja, was ist das eigentlich für ein Schwachsinn? Und habe ein paar Wochen später auf einer Party eine getroffen, deren Vater beim BKA arbeitet. Und die sagte dann, ach Franzi, mach dir nichts draus. Das ist nur ein Synonym dafür, dass die Frauenquote im Einstellungsjahr zu hoch sei. Und dann dachte ich mir, okay, alles klar, Frauenquote, was ist das denn für ein Schwachsinn? Und da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit diesen Frauen und Frauen irgendwie anders und Quote und so. Das kannte ich vorher gar nicht, aber es hat mich dann auch nicht nachhaltig so beeinflusst.
Wie später, du hast gleich auch noch so ein Buch geschrieben am Ende über nicht Frauenquote, aber natürlich Frauen-Business-Themen. Mhm. Aber erst ging es so weiter, dann hast du noch Lebensmitteltechnologie probiert.
Oh Mensch, was du alles ausgegraben hast. Ja, das war direkt nach dem Abi, für so 2-3 Wochen habe ich dann Lebensmitteltechnologie studiert. Da habe ich dann relativ schnell festgestellt, Mathe, Chemie, Physik, alles Fächer, wo ich schon, Mathe hatte ich schon in der Grundschule Nachhilfe, das ist nicht so mein Ding und dann habe ich es relativ schnell wieder aufgehört und habe stattdessen immer gearbeitet und das hat mir eh immer viel mehr Spaß gemacht.
Und dann beim Arbeiten bei Frogster, also einer frühen Gaming-Firma?
Genau, das kam dann später, also erst war es so im Eventbereich, ich bin die Formel 1 mitgefahren und habe da so Service gemacht und solche so Events betreut und Catering gemacht. Und Frogster kam dann ein bisschen später und das kam dadurch, dass ich Christoph, meinen Gründungspartner,
Christoph Bornstein,
habe ich im Jurastudium kennengelernt. In der Rechtsenglisch-Vorlesung saßen wir nebeneinander und haben uns Kekse geteilt und sind dann auch relativ schnell in eine WG zusammengezogen, weil wir uns einfach sehr gut verstanden haben und die Situation halt so gut war, gut gepasst hat. Und der hat angefangen, neben seinem Studium bei Frogster zu arbeiten, so ein Gaming-Unternehmen. Und er sagte dann, Mensch, wir brauchen hier mal jemanden, der so Events kann und Eventbetreuung und so, das kannst du doch gut. Und dann habe ich gesagt, gut, komme ich mal mit und habe dann dort auch angefangen, neben dem Studium zu arbeiten im Bereich Events und Marketing.
Und nach einer Weile habt ihr dann aber auf sozusagen Gaming-Firmen und Events, genau, nicht mehr so viel losgebracht und habt euch dann selbstständig gemacht.
Ja, also Gaming ist so eine sehr spezielle Zielgruppe, sehr spezielle Leute, die dort arbeiten und wir dachten uns, naja, sind wir jetzt nicht so. Lass doch mal was Eigenes gründen im Bereich so Facebook und Twitter. Das kam damals in Deutschland so an und niemand wusste so genau, was damit zu tun sei. Und Community Management, Community Building, wie funktionieren Communities, das kannten wir halt aus dem Gaming. Die haben es ja perfektioniert, wenn nicht gar erfunden. Und das war dann unsere Steilvorlage zu sagen, das können wir hier auch für andere Kunden anwenden und nicht nur im Gaming-Bereich.
Und dann habt ihr diese Agentur mit diesem unfassbaren Namen gegründet.
Mit diesem albernen Namen, ohne jemals zu denken, das wird mal was Großes. Das war nie der Plan, sondern es ist einfach so gekommen. Also das merkt man ja schon an einem Namen. Das war halt so 3 Gründer und okay, hier auf Eierbechern standen so Fake-Namen in unserer WG, das waren Tom und Lucy. Und dann haben wir gesagt, gut, dann sind wir jetzt Tom und Lucy. Und Bontam, der ist Asiate, der dritte im Bunde, sagte, ah, hier, ich bin die gelbe Gefahr. Und dann war das einfach klar, Tom, Lucy und die gelbe Gefahr. Und so mit dem Namen
sind wir dann gestartet. Aber das heißt, du hießt in der WG, war das dann dein Name Lucy dann?
Das war mein Fake-Name, genau. Also wir hatten uns so Eierbecher gekauft, wo der Name draufsteht, bei Karls Erdbeerhof. Und da gibt es keine Frenzy, es gibt nirgendwo Frenzy-Eierbecher. Und deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir hier Fake-Namen. Und Christoph hat sich für Torben entschieden und ich mich für Lucy, die blödesten Namen, die wir dort finden konnten. Und dann war das halt so, dass wir Eierbecher hatten, die dort rumstanden. Ja.
So. Aber das war wirklich, weil ihr auch dachte, das ist jetzt irgendwie so eine Übergangsphase, eine kleinere Agentur, die wird jetzt nicht relevant sein. Deswegen beim Namen muss man sich irgendwie, kann man Quatsch machen.
Ja, kann man Quatsch machen, hat sich gut angefühlt, genau. Und wir haben uns nicht weiter groß was bei gedacht. Ich dachte mir, wenn das jetzt hier nichts wird, dann studiere ich halt weiter Jura und mache damit irgendwie was anderes. Aber ich habe nie gedacht, dass das jetzt mein Leben so beeinflussen wird. Es hat halt einfach Spaß gemacht. Und ich glaube, in so jungen Jahren denkt man ja auch nicht jetzt, was passiert, wenn ich 33 bin. 33 ist ja uralt. Deswegen war das so eine Spielerei.
Aha. Am Ende ist also die Agentur ja bekannt, vor allem als TLGG, aber es ist halt irgendwie am Ende Torben, Lucy und die gelbe Gefahr.
Ja, ja, ja.
Die ist dann ja richtig groß geworden. Wie groß war sie oder ist sie jetzt aktuell, ist sie aktuell Maximum?
Ich glaube, es sind aktuell fast 300 MitarbeiterInnen in Berlin und New York. Und ja, ist relativ groß geworden.
Ja, 300 Leute ist okay. Und erzähl mir, wie es losging. Also ihr habt das Ding dann gemacht und dann auch relativ schnell ja große Kundennamen auf der Liste. Also kann man so sagen, irgendwelche DAX-Konzerne und so. Wie damals wart ihr ja so Mitte 20.
Genau, wir waren Mitte 20, als wir gegründet haben und haben angefangen, viel im Agenturbereich zusammenzuarbeiten mit so großen Agenturen, Werbeagenturen wie Jung von Matt, Draft, FCB und hatten dadurch dann eben Kundenzugang. Die haben die ganze Zeit jemanden gesucht, der sich im Bereich Social Media auskannte, waren immer aufgehängt in der Marketingabteilung. Und damals war das so, dass die eigentlich alle dachten, ja, das ist jetzt so ein kleiner Trend, das geht schon wieder weg, das nehmen wir alles nicht ganz so ernst. Aber wir wussten damals schon, das ist hier gerade der Anfang von was ganz Großem. Aber Social Media wurde allgemein sehr unterschätzt und auch belächelt. Und wir sind 2008 immer mit unseren Köfferchen voll Social Media zu diesen Kunden gefahren, zu Agenturen gefahren und haben denen im Prinzip erklärt, was sie mit Facebook und Twitter und mehr gab es damals eigentlich noch gar nicht, was sie damit machen sollen. Wie bauen sie eine Marke dort auf? Wie können sie sich dort positionieren? Wie können sie den Kanal eben nutzen? Und das haben wir eine Weile lang gemacht. Lufthansa war dann der Etat, wo wir dachten, okay, jetzt haben wir es hier aufs nächste Level geschafft. Das war dann so ein 3-Jahres-Vertrag, Lead-Agentur im Bereich Social Media. Und das war dann auch der Durchbruch für uns, dass wir umziehen konnten, in ein großes Büro, viele Menschen einstellen konnten. Und ab da haben wir dann angefangen, uns selbst zu transformieren. Also Social-Media-Agenturen gab es dann damals schon so ein paar mehr. Der Markt wurde immer größer und wir haben uns gedacht, was ist eigentlich der nächste Schritt? Und wir mussten raus aus der Marketingabteilung hin zu dem Vorstand. Denn wenn ein Unternehmen das wirklich ernst meint mit Digitalisierung, dann muss man auf Vorstandsebene, das muss dort entschieden werden, wie ist die Vision, wie sind die Strategien, wie ist der Weg zur Erreichung dieses Ziels. Und haben angefangen, mit großen Konzernen zu arbeiten auf Vorstandsebene und da das Thema voranzutreiben.
Sollen wir ein paar Namen, ein bisschen Name-Dropping jetzt?
Oh, Name-Dropping, ja. Also Lufthansa war ein Kunde, die Swisscom, E.ON. E.ON war der Startkunde im Bereich Transformation und wir waren dann diejenigen, die sich am besten auskannten mit dem Thema Transformation. Wie ändert man eigentlich so, wenn einem das alte Geschäftsfeld wegbricht, sich hin zu einem neuen? Wie entwickelt man das?
Aber woher wusstet ihr das selber? Ich meine, man kann sich ja wahrscheinlich wieder noch nachvollziehen, dass ihr da sozusagen in der Szene wart und ihr kanntet das irgendwie oder lebt in der Welt. Aber Transformation ist ja schon auch so eine sehr strategische Fragestellung. Mhm. Man sagt, okay, woher wissen jetzt so mit 20er, die jetzt so eine Social Media Agentur gegründet haben, auf einmal jetzt auch noch Transformation?
Okay, ich bin jetzt 5 Jahre weiter. Also okay, wir sind mit der Agentur schon größer geworden und haben uns dann eben überlegt, wie kann man das Thema weiterdenken? Wie müssen sich Unternehmen eigentlich ändern? Und wir haben ja immer wieder in der Zusammenarbeit gemerkt, hier stoßen wir an die Grenzen. Also wenn man das wirklich weiterdenkt, das ganze Thema, es ist halt nicht nur Marketing und so ein bisschen Werbe und Slogan machen und Community Management, sondern das ganze Thema muss größer gedacht werden. Und die Unternehmen brauchen das, um zukunftsfähig zu bleiben. Hm. Und so haben wir das dann eben für uns entwickelt und im Prinzip gearbeitet wie eine Unternehmensberatung auch. Also TLGG ist heute auch eine Mischung zwischen Unternehmensberatung auf der einen Seite und Agentur auf der anderen Seite. Wir haben später auch den Unternehmensberatungsteil ausgegründet, TLGG Consulting, und sind dazu übergegangen, diesen Bereich separat betrachten zu müssen, weil das schon sehr auseinander geht von nicht nur den Ansprechpartnern innerhalb des Kunden, sondern eben auch von der Mitarbeiterschaft, die du hast im Consulting und in der Agentur.
Mhm. Das heißt, also die Agentur ist gewachsen, es kamen immer neue Kunden dazu, aus der Social-Media-Welt seid ihr dann wachsen in diese Transformationsberatung hinein. Es gab aber keine Investoren, also ihr wart immer zu dritt, ne?
Ach ja, genau. Also wir waren immer zu dritt. Wir hatten so Kleinstgesellschafter mit drin. Den Kreis haben wir ziemlich früh aufgebaut. Das waren dann so 5 Herren aus unterschiedlichen Bereichen. PR-Agentur, auch aus dem Bereich Gaming, unser ehemaliger Chef dort. Also Musikbusiness, so die 5 Herren waren unsere Sparringspartner. Die hatten jeweils 5%. Mhm. Und mit denen haben wir uns dann einmal im Quartal getroffen und so Sparring gemacht. Wo geht's hin? Sind wir auf dem richtigen Weg, deren Netzwerk angezapft und so weiter. Das war so die Zeit bis 2015, und 2015 haben wir dann an die Omnicom verkauft, so weltweit das zweitgrößte Werbenetzwerk mit 80.000 MitarbeiterInnen, und ab da haben wir 100% eben abgegeben.
Im Nachhinein, war das richtig, das zu verkaufen?
Es war ein Bombenschritt, genau zum richtigen Zeitpunkt. War mega, ja. Weil wir wollten international groß werden, schnell wachsen, und das ist uns mit denen gelungen. Und
wie groß war die Firma damals, also umsatzmäßig so, als ich verkaufte?
Frag mich nicht nach Umsätzen. Ich glaube, so Mitarbeiterschaft waren vielleicht 150, 120.
Also wir reden dann, ich hätte es geschätzt, von so 10 bis 15 Millionen Umsatz?
Vielleicht 12, aber wirklich, also so Umsätze und diese...
Aber es waren jetzt nicht 3 und es waren also auch nicht 30, das wisst ihr.
Nee, genau, also was zwischen 3 und 30. Vielleicht so, vielleicht, ich habe wirklich keine Ahnung, weil das, also so, ich bin sehr unzahlengetrieben, wenig Zahlen gesteuert.
Aber du hast dir dann schon angeschaut, ich meine, das war ja dann für euch wahrscheinlich, wenn ne, zu dritt plus die, sagen wir mal, Business Angels, von denen du gerade sprachst, das war dann schon life-changing, so eine Agentur zu verkaufen zu 100%, und dafür bekommt man dann schon eine Menge Geld.
Ja klar, aber das Geld stand nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund stand, dass wir diese Verträge so schlau stricken, dass sich das danach immer noch anfühlt wie unsere Agentur. Und das war das, worauf es ankommt. Weil das war ehrlicherweise unsere größte Sorge, dass wir danach uns als Fremdkörper innerhalb von TLGG fühlen und fremdgesteuert werden. Und so ein Beraterteam aufzubauen, dass das eben nicht passiert, das war die große Challenge und das ist uns gelungen. Also,
wie lange warst du danach noch dabei?
5 Jahre.
5 Jahre? Mhm. Also das hättest du nicht gemusst. Es gibt ja immer so Earn-Out-Klauseln. So.
Genau. Nee, hätte ich nicht gemusst.
Das waren, die sind meistens so 3 oder ja auch manchmal auch 5 Jahre, aber eher weniger. Ne?
Genau. Genau.
Okay. Aber es hat dir einfach Spaß gemacht, das Wachstum innerhalb des, ja, das ist ja ein Riesenladen. Also Omnicom ist ja, weiß nicht, 100.000 Leute.
Genau, und das dort integriert zu sein und an den richtigen Stellen Anknüpfungspunkte zu finden, ohne das auf TLGG auswirken zu lassen, dass Bürokratie auf einmal einkehrt und so Quatschregeln, die ein Konzern halt mitbringt, das war die große Challenge. Und davor haben wir uns zum einen natürlich vertraglich schon so ein bisschen abgesichert, aber zum anderen war das halt auch wichtig für die Mitarbeiter, dass sich das nicht so anfühlt, weil TLGG sollte trotzdem ein schnelles, agiles, modernes Unternehmen bleiben, was ich jetzt nicht so mit einem Konzern verbinde.
Mhm. Und wann war das so bei dir auf einmal im Kopf, dass du ja auch als Person so eine Marke bist? Also das, ich meine, Christoph, der ist ja da auch irgendwie sehr, sehr stark wahrgenommen worden. Du auch, also ihr beiden eigentlich, ne?
Nee, das kam erst später. Also Christoph haben wir direkt so positioniert, weil Christoph sucht sich die Mikrofone und stellt sich auf die Bühnen und die Menschen hängen einfach an seinen Lippen. Und das war schon immer so. Und das ist auch super so, weil ich habe das nie gemocht. Ich fand das immer blöd. Ich fand es sogar blöd, vor 10 Leuten in der eigenen Agentur reden zu müssen. Also habe ich immer Christoph vorgeschickt und zur Not auch Bontam, aber ich stand da nie selber vorne. Also ich fand das immer blöd. Und der Moment, als es dann nicht mehr so war, war eigentlich von außen drüber gestülpt, als ich gefragt worden bin, ob ich in Freenet Aufsichtsrat gehen möchte. Da dachte ich mir, als die Anfrage kam, Aufsichtsrat, was ist das? Hatte überhaupt keine Ahnung und dachte mir aber, okay, das ist hier eine Spitzenposition im Unternehmen. Ich kriege das angeboten. Ich sollte das machen. Ich kann da nicht Nein sagen, obwohl das für mich damit verbunden war.
Wer das angeboten? Wo kam das Angebot her?
Von der Freenet.
Also die haben direkt die, selber der Vorstand oder der andere Aufsichtsratschef
genau,
oder so?
Genau, die wollten den Aufsichtsrat neu besetzen und haben mich dann eben angerufen.
Und die haben sie einfach auch über dich gelesen oder dich irgendwie wahrgenommen?
Genau, genau, so Netzwerk. Hm. Und das, da dachte ich mir dann schon, oh Gott, hier muss ich ganz schön raus aus meiner Komfortzone. Ich werde auf eine Bühne gehen müssen, ich werde vor Menschen sprechen müssen. Ich bin nicht diejenige, die jetzt groß zu Kunden gefahren ist und da die Sachen verkauft hat. Das hat halt immer Christoph gemacht. Und da wusste ich dann, das ist hier der Moment, wo sich's ändert. Und als ich mich dann auf der Hauptversammlung den Aktionären vorstellen musste, war das dann das erste Mal, wo ich vor 600 Menschen stand und eine Rede halten musste, was für mich furchtbar war. Ich bin davor gestorben. Ich habe mich durch die Rede gezittert, habe das richtig schlecht gemacht. Aber das war der Moment. Danach wusste ich, okay, ich kann alles schaffen. Ich gehe jetzt auf jede Bühne, ich nehme jede Veranstaltung mit und saß als nächstes in der Paulskirche bei der Zeit beim Wirtschaftsgipfel und habe dort dann so einen Talk gemacht.
Wann war das? Welches Jahr?
Na, 2017.
Okay, okay. Das heißt, dann ist es auch schon eine Weile her. Also mittlerweile bist du dann doch jetzt sehr erfahren, hast jetzt viele Talks und viel erlebt.
Ja, ja, genau. Also das Gefühl von damals ist weg. Man gewöhnt sich dran.
Mhm. Mhm. Und du hast ja mittlerweile auch verschiedenste Aufsichtsratsämter, kann man sagen, oder?
Es sind nur 2. Also bei der Freenet und bei der Württembergischen Versicherung. Das sind so die beiden Aufsichtsratsmandate, die ich habe. Und dann bin ich noch aktiv in der Arbeitsstiftung. Das ist mir so eine Herzensangelegenheit, Frauen in Führungspositionen in Deutschland, dieses Thema einfach voranzubringen. Ja.
Okay. Und sag mal, nochmal ganz kurz, weil wir jetzt über Christoph schon viel gesprochen haben und den kennt man ja auch, aber Bontam ist eigentlich der ruhigste von euch allen. Der ist bis heute, finde ich, in der Wahrnehmung in der Branche fällt er mir nicht so auf. Wo kommt der eigentlich her?
Der ist sehr zurückhaltend, weil er ist auch Asiate und per se sehr zurückhaltend. und wo kam der her? Also ursprünglich haben sich Christoph und Bontam kennengelernt durch so...
Aber nicht aus eurer WG, der war dann irgendwie...
Nee. Christoph und ich haben alleine gewohnt und Bontam war ein Freund von Christoph, der irgendwie was mit Designprojekten so zu tun hat und eine eigene Agentur damals auch hatte und die kam so über diese Schiene in Kontakt.
Ist der noch bei der Agentur heute?
Buntam?
Ja.
Na, Buntam hat ja mit uns...
Ach stimmt, der ist mit dem Edding, ja, ja, logisch.
Genau,
ja, ja.
Und Buntam hat ja TLGG mitgegründet, ja, ja, ist ausgestiegen zum selben Zeitpunkt wie ich.
Stimmt, das ist jetzt, ja, Quatsch, jetzt müssen wir gleich drüber sprechen. Ist jetzt bei Edding mit dir, ne?
Genau, und ist jetzt bei, ja, bei Edding.
Aber ist Christoph noch bei der Agentur?
Christoph ist nach wie vor
nach
bei
wie vor
TLGG.
Da.
Ja, ja.
Ist ja eigentlich unglaublich. Also so viele Jahre nach dem Verkauf, das sind jetzt ja dann 7 Jahre, dass ja, er noch
ja
da ist.
Ja, ja, also Christoph hat seine Mission noch nicht beendet. Er will dort noch weitermachen. Und ja, also.
Warum bist du da rausgegangen damals?
Ich dachte mir, ich brauche mal was Neues. Ich habe nur bei TLGG gearbeitet und das bisschen vorher bei Frogster, aber ich habe noch nie die echte Welt da draußen gesehen. Also ich dachte mir, da gibt es bestimmt noch andere Sachen. Und ich wollte rauskommen aus dieser Mühle von so arbeiten und in diesem Arbeitskontext gefangen sein und nicht mal frei über Sachen nachdenken. Und wollte ursprünglich auf Weltreise gehen mit meiner Familie. Habe im Februar 2020 gekündigt mit einer tollen Abschiedsparty. Also 24 Stunden lang haben wir gefeiert. Und im März kam Corona. Ja. Und da hat mir dann einen Strich durch die Rechnung gemacht von dieser Weltreise. Und ich habe dann das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben, so Toastbrot backen und sich einigeln und verwirrt sein. Und ich habe gelernt, wie man sich Sommersprossen schminkt. Und dann dachte ich mir nach 2 Wochen, oh Gott, das ist aber ganz schön langweilig. Und habe dann dieses Buchprojekt angefangen, was ich schon vorher im Kopf hatte, aber dann halt angefangen habe umzusetzen. Und das war ein perfekter Zeitpunkt, weil meine Idee war, erfolgreichen Männern die Fragen zu stellen, die Journalistinnen mir in den letzten paar Jahren gestellt haben.
Sollen wir ein paar Beispielfragen?
Was ziehst du zur nächsten Aufsichtsratssitzung an?
Gehst das wurdest du wirklich gefragt?
Ja, ja, es sind alles echte Fragen. Also alles belegt auch schriftlich und so.
Also ist die krasseste mit den Klamotten für die Aufsichtsratssitzung, ist das die krasseste Frage? So,
nee,
oder?
Die krasseste Frage ist, wurdest du schon mal sexuell belästigt? Und so halt sehr, sehr oberflächliche Fragen, aber auch sehr intime Fragen. Wo sind deine Kinder gerade? Wie macht ihr das eigentlich mit diesem ganzen Konstrukt Arbeiten und Familie? Wie bringst du das unter einen Hut? Was ist für dich mutig? Wie schaffst du das eigentlich so, deine Stärken im Job einzusetzen? Wirst du in solchen Aufsichtsratssitzungen eigentlich ernst genommen? Wird man mit Turnschuhen in Aufsichtsratssitzungen ernst genommen?
Wobei, das sind ja zum Teil auch Fragen, wo ich sagen würde, die würden Männern vielleicht wirklich auch gestellt, oder? Meinst du nicht?
Null.
Turnschuhe?
Nee, also bei Männern ist es sowas Cooles, es wird aber auch nicht drüber geredet. Vielleicht ist es jetzt so ein bisschen anders, aber obwohl jetzt ist es schon wieder so normal. Aber Männer wären nicht auf solche Äußerlichkeiten
angesprochen. Also das mit den Klamotten auf jeden Fall, das kann ich ausschließen. Also das würde man, glaube ich, nicht gefragt werden.
Ja, ja, nee, und schon gar nicht so gestandene Businessmänner. Also ich hatte dann Joe Käser im Interview und als ich vor ihm saß und ihn dann gefragt habe, Herr Käser, wurden Sie eigentlich in Ihrer Position als Siemens-Vorstand immer ernst genommen? Da dachte ich mir, krass, der strahlt ja auch so richtig Macht aus, wenn du so vor ihm sitzt. Und ihn dann sowas zu fragen, das hat sich schon sehr weird angefühlt.
Und das Buch ist dann auch gelaufen, ne? Also ich habe es wahrgenommen, es ist ja wirklich so eingeschlagen, kann man sagen, oder?
Nee, genau. Also ich dachte mir auch beim Schreiben, wenn ich hier schon sowas mache und so einen Aufwand betreibe, dann soll es auch ein Bestseller werden. Und dann habe ich alles dran gesetzt, dass es ein Spiegel-Bestseller wird. Und das hat dann geklappt.
Wie viele Bücher hast du verkauft? Ist das?
Also so Buchhandel und Verkaufen, die arbeiten ja sehr unzahlenorientiert. Also die haben gar nicht so in Echtzeit Zahlen, was mich am Anfang sehr verwirrt hat. Die haben so, also ich würde sagen so 30.000.
Ah, okay.
Und mir wurde gesagt, also Buchbranche ist überhaupt nicht mein Metier, aber mir wurde gesagt, früher waren es mal so 100.000. Wenn man so vor 10 Jahren gerechnet hat, wären heute 30.000, früher 100.000 gewesen. Ja,
aber das ist schon, also ich habe selber auch mal ein Buch gemacht, auch in der Phase, dass...
Wie hast du verkauft?
12.
12.000?
Ja, aber auch mal eine Woche auf der Spiegel besser.
Ah, dann hast du 50.000 verkauft. Eine Woche Spiegel besser, aber das ist doch schön, oder?
Du warst aber nur offensichtlich mehrere Wochen drauf.
Bestimmt, aber ich weiß nicht, wie viele.
Ja, ich weiß, also eine, das weiß ich genau. Das kannst du gut merken.
Welcher Platz?
17 oder so.
Okay. Mhm.
Warst du direkt...
Ja, Top 10.
Ja, siehst du, andere Liga. muss ich zugeben. Aber also, ne, ich hatte mal mit Frank Thelen drüber gesprochen. Der verkauft, glaube ich, jetzt heute so 100 oder sowas oder 90 mit seiner Brand mittlerweile und seinen Reichweiten.
Das ist ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ich glaube aber auch, dass so Bücher, die von Männern geschrieben werden, im Business-Kontext auch mehr gelesen werden als die von Frauen. Also es hören auch häufiger Männer-Podcasts mit Männerstimmen als mit Frauenstimmen.
Das stimmt, das ist wirklich
und
so.
Das ist ja Wahnsinn. Das,
aber
das
ist nicht in der Wirtschaftswelt so, das ist in der gesamten Podcast-Welt so. Also wenn du dir anguckst, in Deutschland, die Top-Podcasts, da reden wir jetzt ja nicht über Wirtschaftspodcasts, sondern da reden wir jetzt über Baywatch Berlin, Gemischtes Hack, Lanz und Precht, verschiedene YouTuber-Formate oder
ja, alles Männer.
Alles Männer, genau. Das ist schon wirklich interessant.
Also woran liegt das?
Fragen wir uns auch. Also es ist in den USA ähnlich. Mhm. Also diese Most Advanced Podcast-Markt. Gibt es dann Joe Rogan und viele andere Sachen. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen.
Mhm. Naja, muss vorangehen. Und ich meine, wir haben ja super Content mit Lea und Verena, die jetzt ihren Podcast
absolut,
machen. Also
absolut.
Mega.
Dürfen wir auch produzieren für die beiden, also auch vermarkten, da sind wir so ein bisschen mit da, sagen wir mal, Teil des Teams. Und deswegen bin ich da total happy, dass das läuft und dass die da so Bock drauf haben. Mhm. Aber gut, mit Wirtschaftspodcast wirst du jetzt generell nicht in die Top 10 kommen. Auch das werden auch die nicht schaffen, weil das einfach der Content nicht passt. Also Business-Content ist leider nicht spannend genug. Aber
ja, das ist ja auch nicht der Anspruch. Aber so die Zielgruppe zu erreichen und da relevant zu sein, das ist ja schon ein totaler Schritt.
Ja, ich bin gespannt. Also tatsächlich am Ende mal zu sehen, wie viele Männer das dann hören. Aber es ist, ja, da ist noch ein bisschen Weg zu gehen, glaube ich.
Ja klar, aber um das zurückzukommen, ihr habt halt Zahlen, mit denen ihr arbeiten könnt und ihr wisst, wer hört es, welche Zielgruppe ist es, und das ist ja schon mal mega.
Man muss sagen, die Podcast-Zahlen sind auch nicht gut, ne? Also,
nee, ich denke mir, das ist so einfach zu tracken, das ist ja...
Müsste so sein, das stellt man sich von außen wirklich so vor und dann sieht man halt irgendwie, es ist verschiedenste Plattformen, also es verteilt sich ja. Podcast hören über Spotify, weißt du, über Apple, über Google, Amazon, die haben auch noch kleinere Podcast-Plattformen zum Teil. Dann sind die Zahlen jeweils anders erhoben. Es werden nicht Zahlen rausgegeben, es wird dann viel nachgehört. Da muss man sich einigen, wenn man über Zahlen spricht, sind das jetzt die Zahlen am ersten Tag oder in den ersten 6 Wochen oder dann im Monat. Mhm. Und sind das dann alle Folgen aggregiert, die erschienen sind? Also du hast da noch nicht mehr so richtige Standards. Das heißt, es ist nicht nur das Tracken, also das Technische ist schwierig, sondern auch die Standards
und die Auswertung,
sind auch noch nicht so einheitlich.
Ja.
Das heißt, da ist schon viel Zahlenmaterial, was nicht so geil ist, unterwegs. Das
genau,
kann man
sagen. Aber es ist schon mal besser als im Buchmarkt, wo du einfach an die Händler Bücher rausgibst und gar nicht weißt, wurden die überhaupt verkauft und schon gar nicht an wen.
Ja, das stimmt. Also dennoch, also Podcast-Business, erstaunlich eigentlich, dass du da noch nicht eingetreten bist. Hast du da das noch nie darüber nachgedacht, einen Podcast zu machen? Das müsste dir auch schon mal vorgeschlagen worden sein, bestimmt.
Es gibt so, so viele Podcasts und ich selber bin jetzt so die sehr Standardhörerin von so ein paar Podcasts, aber ich höre nur Fest und Flauschig und vielleicht mal Hotelmatze, aber nur, wenn ein spannender Gast da ist. Also ich bin da nicht die Richtige und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich in diesem Business gut wäre, obwohl ich glaube, ich habe eine wahnsinnig tolle Podcast-Stimme.
Okay, ja, true. Also bist auf jeden Fall sehr selbstbewusst, das ist schon mal gut, ja? Was deine Stimme anbelangt. Also nicht, es gibt ja die meisten Menschen, die irgendwie sich, wenn sie sich selber hören, zum ersten Mal total irritiert sind.
Das Gefühl kenne ich natürlich auch, aber also ich glaube, ich habe eine gute Podcast-Stimme.
Kann man schon hören. Lass noch mal ein bisschen über die, also bevor wir jetzt zu deinem, sozusagen nach dem Buchprojekt oder gibt es, sag mal, das Buchprojekt vielleicht nochmal, wer war da noch, also Joe Kesas, wer war da noch irgendwie so sozusagen Interviewpartner für das Buch?
Mit Axel Bosse habe ich geredet, mit Prinz P.
Rapper.
Rapper, genau. Ja. Rapper. Mit Ole von Beust, mit Gregor Gysi.
Also wirklich so random.
So unterschiedliche Leute. Ich wollte, also der Familienvater des Jahres 2017, 2018 war auch dabei.
Der Familienvater des Jahres?
Ja.
Das gibt's.
Oder Vater des Jahres, genau. Das wird von der Bäckerei ausgezeichnet. Und das ist der Mann von Sigrid Nikutta, Chris Mönnikis. Und der war auch im Interview und hat so nochmal so einen anderen Blick reingebracht. Ja, also so ganz unterschiedliche Leute.
Okay. Der Vater des Jahres, krass. Mhm. Und dann, okay, Buch gemacht. Lass nochmal, bevor wir jetzt irgendwie zu deinem heutigen Job kommen, ein bisschen deine Transformations-Learnings einmal kurz absaugen von dir. Was hast du in den ganzen Jahren, das ist ja eine Frage, die sich viele bis heute stellen. Also wie kriegt man eine Firma transformiert? Mhm. Jetzt machst du es ja bei Edding und versuchst es jetzt dort selber offensichtlich. Aber was ist denn so das, die 2, 3 Sachen, die immer wiederkehren, die du in den Jahren der Agenturtätigkeit gelernt hast?
Also ich glaube, das ist ganz viel Mindset und so gucken, dass man sich ständig in Veränderung befindet. Und das ist so leicht gesagt, aber dieses sich wirklich immer wieder zu hinterfragen, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Wo gibt es Menschen, Agenturen, Unternehmen, die besser positioniert sind, die besser sind als wir? Das ist das, was, glaube ich, die große Challenge ist, um dann eben dieses Business so aufzubauen, dass es organisatorisch und von der Organisation und den Menschen, die dort arbeiten, so passt zu dem, was du erreichen möchtest. Das heißt also, du musst eine Organisation schaffen, die sich immer wieder hinterfragt, sich ständig verändert. Und wenn wir das auf Einzelpersonen runterbrechen, fordern wir von den MitarbeiterInnen, dass die sich wirklich immer wieder hinterfragen, sich immer wieder verändern und jede Veränderung dann eben auch mitgehen. Und das herauszufinden, was ist die richtige Veränderung, wie geht es da weiter, wen muss man an welcher Stelle mit einbinden und mitnehmen, das sind so die Riesen-Learnings, die wir über Jahre gemacht haben. Und dann in jedem Schritt der Transformation, wir haben uns ungefähr alle anderthalb Jahre neu organisiert, sind wir auch immer besser geworden, weil wir aus jeder Phase eben gelernt haben, wie man es nicht machen sollte. Also konkretes Beispiel ist, als wir uns das erste Mal so eine neue Aufstellung gegeben haben, in Form von einer Matrix-Organisation damals mit, weiß ich nicht, 50 Leuten maximal, haben wir das halt unter uns dreien entschieden. Dann haben wir eine Präsentation gemacht, haben uns vor die Mitarbeiter gestellt und gesagt, hier, das ist jetzt das Neue, so arbeiten wir ab heute. Und dann gab es natürlich einen Riesenaufstand, weil alle irgendwie in einem anderen Bereich und niemand wusste, warum denn jetzt eigentlich und warum machen wir das überhaupt? Und wir haben es halt richtig kacke kommuniziert. Und zwei Transformationsphasen später haben wir dann gesagt, dass wir gleich von Anfang an das Management-Team mit einbinden müssen. Wir müssen ganz anders in der Kommunikation auftreten. Wir brauchen Influencer innerhalb des Unternehmens, die sich das auch mit ausdenken. Und solche Kleinigkeiten sind es letztendlich, dann eben auch mitbedenken. Also der größte Bauchschmerz für die meisten Menschen waren die Änderung des Sitzplans, dass sie dann nicht mehr am Fenster sitzen dürfen oder so am Eingang, das zugig ist und sowas. Da denkt man, wenn man in so großen Gedanken dran ist, überhaupt nicht drüber nach.
Also es ist sehr, wenn man es so hört, kulturell und organisatorisch getrieben.
Ja, und menschlich. Ganz viel so Befindlichkeiten mit beachten, auch teilweise ausblenden, dass man sich davon nicht beirren lässt. Das ist so, spielt alles zusammen, glaube ich.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival.
Zurück zum Podcast. Aber ich meine, häufig ist es doch auch so, jetzt mal hart wirtschaftlich geguckt, Firmen haben irgendeinen Legacy-Erlösstrom, von dem sie jahrzehntelang gelebt haben, sehr viel Geld mitverdient haben, den sie im Zweifel irgendwie verändern müssten oder reduzieren müssten, um halt was Neues, einen neuen digitalen Erlösstrom stattdessen zu haben. Mhm. Da jetzt sozusagen Ergebnis oder Umsatz auch abzuschneiden oder aktiv zu verschieben, ohne zu wissen, wie das Gute dann funktioniert, das erscheint mir die Hauptproblematik eigentlich. Das ist jetzt ja gar nicht so was Kulturelles, sondern irgendwer muss die Eier haben und sagen, okay, das hier haben wir jetzt lange gemacht, das geht dann eine Weile ganz gut, aber es wird nicht dauerhaft, das kann ich schon sehen, gut gehen. Deswegen müssen wir es jetzt, obwohl es noch läuft, aufhören oder das was Neues viel mehr beachten.
Genau.
Und das ist ja eigentlich was, wo am Ende meistens eine Person oder ganz wenige in der Entscheidung treffen müssen und sagen, wir lassen unsere Legacy in Teilen zurück.
Und das in der Frage, wo es einem noch gut geht. Also so die Veränderung aus in einem guten Zustand heraus ist einfacher als die Veränderung unter Druck. obwohl die Veränderung unter Druck viel, viel mehr Power erzeugen kann. Also da Beispiel Corona. Durch Corona war es auf einmal möglich, remote zu arbeiten in Unternehmen, wo vorher gesagt worden ist, was, ihr wollt einen Laptop haben, seid ihr verrückt? Der Druck erzeugt dann auch wieder so eine Veränderungsgeschwindigkeit, die manchmal gar nicht so schlecht ist.
Aber glaubst du nicht, dass irgendwie, nehmen wir mal, mein Lieblingsbeispiel ist so Disney, weil es so groß ist und da tritt man auch keinem auf die Füße. Die haben halt jahrelang wahnsinnig viel Kohle bekommen von Netflix, dass sie einfach ihre Inhalte an Netflix gegeben haben. Mhm. Also, und damit ist Netflix immer größer geworden, aber für Disney war Streaming auch nicht so wichtig. Die haben halt Kino gemacht und die Parks und ESPN und so. Und haben halt echt viel Kohle bekommen, einfach nur ihren Kram an Netflix zu verkaufen. Das war halt ein super geiler Umsatz. Und irgendwann mussten sich eingestehen, dieses Netflix und dieses Streaming wird immer größer. Wir müssen jetzt mal aufhören, denen das zu verkaufen und kriegen dann dieses Geld gar nicht mehr, logischerweise, für unsere Inhalte. Und müssen dann kleinteilig anfangen, unsere Inhalte selber zu vermarkten und irgendwie selber eine Streaming-Plattform zu bauen. Und die ist ja dann viel kleiner, bis die so groß geworden ist, bis dass wir damit so viel Geld verdienen, wie wir vorher immer Cash dafür bekommen haben von Netflix. Das dauert eine Weile. Das ist ja so der perfekte Case. Du findest eigentlich nicht den Moment, zu switchen, weil es so weh tut und weil es ja auch so geil ist, das Geld zu bekommen. Nur irgendwann weißt du genau, wenn Netflix noch größer wird, dann drücken sie einfach den Preis oder brauchen dein Internet vielleicht gar nicht mehr und dann hast du gar nichts. Dann verkaufst du ja die Inhalte an die, noch hast du eine eigene nette Streaming-Plattform. Mhm. Und deswegen muss man sagen, dieser Bob Iger von Disney, finde ich total beeindruckend, wie der es irgendwann geschafft hat. Zwar recht spät, aber trotzdem noch irgendwie pünktlich, zu sagen, okay, jetzt hier ist Schluss. Wir erklären jetzt allen, wir haben weniger Umsatz, es tut weh, wir behalten unsere Inhalte und fangen jetzt selber an, Disney Plus aufzubauen. Mhm. Aber das ist ja alles, wo man eigentlich sagen muss, das ganze kulturelle, organisatorische ist eher zweitrangig. Diese Entscheidung, dass sich da jemand hinstellt und sagt, okay, ich verzichte hier auf Umsatz, ist das nicht das Größte immer?
Ja, die Vision steht am Anfang, na klar. Also du musst ja wissen, wo möchtest du mit deinem Unternehmen hin, was ist zukunftsfähig und wie erhältst du das über die nächsten nicht nur 5 Jahre, sondern im Zweifelfall 10, 20 Jahre, ohne dass du in die Zukunft gucken kannst. Aber na klar ist das die wichtigste Entscheidung.
Und da hilft ihr auch mit, da hilft ihr dann auch, geht ihr auch rein und sagt, okay, was ist eigentlich jetzt eure Vision, die entwickelt ihr gemeinsam und dann setzt ihr mit um.
Ja, natürlich, genau. Und das haben wir bei TLG genauso gemacht. Also wir mussten definieren, was ist unsere Vision, wie sehen die Strategien auf dem Weg zur Erreichung dieser Vision aus. Ja. Und die Werte, also wie du zusammenarbeitest, diesen Rahmen dafür, diesen kulturellen Rahmen zu schaffen, das ist aber das, was du außenrum auch bauen musst. Also das ist deswegen nicht zweitrangig, sondern das muss in einer Einheit fungieren, weil die Werte sind das, was es alles zusammenhält.
Mhm. Und dann bist du jetzt bei Edding, also dass wir einmal so im Kopf behalten und jetzt gucken, was machst du jetzt bei Edding? Also, oder erstmal vielleicht, wie ist es gekommen? Du hast dann das Buch geschrieben, hast dann, nehme ich mal an, ein bisschen auch ja, Family und was man so macht und dann kam irgendwann ein Anruf oder so?
Nee, genau, also ich bin bei TLGG raus im Frühjahr 2020 und im Sommer 2020 habe ich mich mit Per Ledermann getroffen, das ist der Vorstandsvorsitzende von Edding, der Sohn des Gründervaters.
Dem auch die Firma jetzt gehört, ne?
Genau, also
Familienunternehmen.
Also Familienunternehmen, genau, die haben da natürlich noch Aktien, ja. Und dieses Gespräch mit Peer, das hat mich schon nachhaltig sehr beeindruckt, weil ich hatte Edding als Unternehmen, als deutsches Familienunternehmen, so klein mit 700 Menschen überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte das in Amerika vermutet, riesengroß und war halt so ein profitorientiertes Unternehmen. Und was Peer so erzählt hat, was Edding macht, worüber sie überhaupt nicht reden. Und ich habe gemerkt, da steht gar nicht der Profit im Vordergrund, sondern das Erhalten, das Nachhaltige, natürlich auch, weil es ein Familienunternehmen ist, aber auch, weil das so in deren DNA ist, das steht da im Vordergrund. Das hat mir unglaublich gut gefallen.
Wie groß ist, also du sagst 700 Leute, ist er denn groß? Wie viel Umsatz machen die?
125.000. 125 Millionen, Entschuldigung. Ja. Genau, Zahlen. Siehst du, der fasst mich schon wieder nach Umsätzen. Ach.
Und die verkaufen aber im Kern diese Stifte.
Genau, Marker und Legamaster gehört noch dazu. Das ist ein Unternehmen aus Holland. Die verkaufen so die ganzen Whiteboards und so Büroausstattung, Flipcharts und sowas.
Aber der Peer wollte dich treffen, damals schon, um dich zu
Genau, gewinnen. Das war der Anfang für ihre Transformation, also die Vorüberlegung. Die haben angefangen im Ende 2020 sich zu transformieren, eine neue Strategie zu verabschieden, Strategie 25+, und dann eben das komplette Unternehmen umzustellen. Und Per, das waren so die ersten Gespräche, die er geführt hat, weil er diesen Bereich CDO besetzen wollte, also im Vorstand die Digitalisierungsrolle mit einbringen wollte. Und dieses Gespräch mit ihm ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und als es dann ich habe ihm gesagt, ich mache jetzt erstmal so zweite Kind und Buch und habe jetzt erstmal keinen Kopf dafür. Und dann im Sommer 2021 rief er wieder an und fragte, ob ich mich da jetzt in diesen Pool von Bewerbungen mit einbringen möchte. Und da dachte ich mir, oh Gott, irgendwie schon, aber auf der anderen Seite, ich kenne dieses Unternehmen nicht. Es ist ein Konzern. Ich habe ja so ein Konzern-Ding im Kopf mit den komischen Regeln, was ich vorhin schon sagte. Und dann Vollzeit in so eine Rolle in Ahrensburg bei Hamburg. Da sprach so ganz viel Gefühl irgendwie dagegen. Und das habe ich Per auch offengelegt und hatte überlegt, gibt es nicht irgendwie so eine Probezeit für Vorstände oder mal so Freelance ein bisschen reinschnuppern, um zu gucken, wie die so ticken, um die kennenzulernen. Und dachte mir, okay, der wird sich nie wieder melden. Und ein paar Tage später rief er an und fragte mich, ob ich mir vorstellen konnte, diese Rolle im Tandem zu besetzen. Und da habe ich mich wahnsinnig geärgert, weil ich nicht auf diese Idee gekommen bin. Also ich hätte darauf kommen müssen, weil das ist genau die Art, wie ich arbeiten möchte. Und war hellauf begeistert davon, Vorstand in einer Tandem-Position zu machen. Und dann ging es darum, meine Tandem-Partnerin oder meinen Tandem-Partner zu finden. Ich habe so ein paar Leute aus diesem Prozess kennengelernt, die sich das auch vorstellen konnten, die sich auch beworben hatten auf die Stelle. Und habe immer relativ schnell gemerkt, oh, so menschlich passt das nicht so ganz. Und das ist für mich aber in der Position die Basis, weil das so im Tandem zu besetzen ist ein bisschen wie Gründen. Und Gründen ist für mich ein bisschen wie heiraten. Und deswegen muss da die menschliche Basis einfach da sein. Und das hat alles inhaltlich gepasst, aber menschlich nicht. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung, weil ich das unbedingt machen wollte, Bontam eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ey Bontam, hast du Bock auf Tandem bei Edding mit mir im Vorstand? Und er schrieb ein paar Minuten später zurück und sagte, ja klar. Und dann war das so geritzt und ich dachte mir, wie geil, oh wie toll.
Also die wieder zusammen quasi, nur Christoph fehlt.
Ja genau, Christoph war auch so ein bisschen angefasst davon, dass wir jetzt wieder gemeinsame Sache machen und wir sind dann halt gemeinsam in diesen Prozess gestartet, dieses ganze Assessment und so Bewerbung für einen Vorstand hatte ich ja auch noch nie, also so ein spannender Prozess. Ich bin dann auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt, weil das alles sehr, sehr aufregend war. Ach,
musst du denn wirklich ein richtiges...
Ja, natürlich, klar. Also es gab ja noch weitere Menschen, die dort sich auf die Stelle beworben haben.
Aber ich dachte, der Pair wollte dich so dringend haben, dass das irgendwie dann klar gewesen ist, dass du es dann wirst. Oder dass ihr es dann
werdet. Das müsste ich ihn nochmal fragen, ob ich der Auslöser war oder ob die Ursache nicht woanders lag. Aber es gab noch mehr Leute, die sich das im Tandem vorstellen konnten und vielleicht auch so ein bisschen gehadert haben. Deswegen, es war jetzt, vielleicht war ich der Anlass, aber jetzt nicht...
Man muss dazu sagen, der Per Ledermann ist auch noch recht, ist so unser Alter, ne? Oder? Gefühlt recht jung?
Also der ist jung, der ist Mitte 40, ja.
Also Entschuldigung, dann wahrscheinlich eher mein Alter.
Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich bin 39.
Ja, also ich bin 43.
Ah ja, okay. Also insofern ist dein Alter.
Ganz genau, ja. Also okay, so jung, wie viele Vorstände gibt es insgesamt?
Also drei waren schon da und jetzt wir beide als Tandem.
Also vier Vollzeit.
Also vier Vollzeit, genau. Ja. Fünf Personen, ja.
Und was ist da jetzt der Plan? Also ich habe schon mitbekommen in den letzten Monaten, das fand ich ganz interessant, dass Edding doch dieses Produkt entwickelt hat, mit dem man Tätowierungen wieder entfernen kann, ne?
Ja, also Edding ist im Tattoo-Bereich aufgetreten in 2020. Haben die sich überlegt, wir sind dafür da, Oberflächen zu markieren und mit Oberflächen zu arbeiten. Also können wir auch die Haut bemalen. Und dann sind sie ins Tattoo eingestiegen und haben jetzt so ein Tattoo-Business. Sie haben
aber
auch
nicht auch einen Entferner oder nur
Entferner habe ich jetzt noch nicht gehört. Also ich bin seit einem Monat da.
Okay.
Aber Entferner habe ich noch nicht gehört. Es geht viel um die Tätowiertinte und sie haben auch ein eigenes Tattoo-Studio.
Also mit der Tinte selber, das macht ja auch irgendwie Sinn. Ist so eine, ich hätte da den Markt gar nicht so groß eingeschätzt. Aber was ist denn deine Vision? Also ich meine jetzt 125 Millionen Umsatz, hast du gesagt. Da kann man jetzt auch nicht mit kleinen Ideen kommen, sondern du musst ja schon auch irgendwie eine größere Idee bringen. Oder ist das eigentlich ein Business, das so unter Druck ist, vielleicht mal als erstes gefragt, in Stifte?
Stifte, genau. Und jetzt nach Corona, die Menschen sind nicht mehr im Büro. Wie funktioniert da eigentlich so?
Ach, war Corona auch hart für Edding?
Ja, natürlich, klar. Also so dieser komplette Einbruch von Menschen sind nicht mehr im Büro, stehen nicht mehr am Flipchart oder am Whiteboard. Natürlich ist es ein Einbruch vom Geschäft.
Sie haben natürlich Schulen und sowas auch viel für.
Education ist auch ein Bereich und so der ganze Kreativbereich. Plus halt so Lifestyle wie Nagellack hat Edding noch und Tattoo zählen dazu. Also schon relativ divers aufgestellt, aber dieser Bereich neue Arbeitswelt und wie sieht eigentlich die Zukunft der Arbeit aus, das ist was, wo Edding sich positionieren muss und was natürlich auch Teil von unserer Aufgabe ist im Digitalbereich. Also wie sieht das neue Arbeiten aus, die neue Arbeitswelt von da draußen und welche Rolle spielt Edding da, wenn wir vorhaben, eine Digitalmarke aus Edding zu bauen.
Aha. Ist Edding eine sehr internationale Marke oder eine eher deutsche Marke?
Nee, hat mich überrascht, sehr international. Also ein großes Südamerika-Geschäft, waren bis zum 24.02. auch in Russland aktiv, in Benelux und ja, also.
Aber nicht Nordamerika, ne?
Bitte?
Nicht Nordamerika, also USA nicht, ne?
Nee, da ist ja Sharpie.
Genau, wollte ich gerade sagen. Da ist Sharpie so das Thema.
Genau, also ich habe mir sagen lassen, dass die Länder sehr stark aufgeteilt sind. Also auch Südamerika, in Peru ist es Faber-Castell, in Argentinien ist es Edding. Woanders ist es wieder noch eine andere Marke. Also es ist nach Ländern aufgeteilt und da ist es auch sehr, sehr schwer, immer wieder reinzukommen für die Konkurrenz.
Und wie verkauft Edding heute? Im Wesentlichen durch einen Fachhandel, einen Büroartikelfachhandel?
Genau, also das ist der größte Bereich. Also dieser,
und dann B2B?
Genau, der D2C-Bereich, den zu erschließen, ist ein Teil, den wir halt vorhaben zu verändern.
Also dass wirklich Menschen direkt Stifte bestellen?
Ja, genau. Und welchen Mehrwert hat eigentlich Edding in diesem Bereich? Warum sollte man zu Edding gehen und dort seine nicht nur Stifte, sondern halt alles, was Edding im Portfolio hat, warum sollte man das dort kaufen? Diese Frage, mit der beschäftigen wir
uns. Ist das ein großer Teil dann der Digitalisierungs- oder Transformationsfrage, wie werde ich zur D2C-Brand?
Klar, das ist ein Teil davon. Also das ist ein Teil davon, aber so dieses Gestalten der neuen Arbeitswelt und welche Rolle spielt Edding da, das ist der viel, viel größere und ich glaube auch der viel nachhaltigere, weil sich gerade unglaublich viele Unternehmen damit beschäftigen, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wie ist so eine hybride Arbeitsform? Welche Tools brauchen wir? Nicht nur physisch, sondern auch digital und überhaupt, wie arbeiten Menschen zusammen? Wir hatten es ja gerade. Also, dass hier so viele Menschen in deinem Büro sitzen, das hat mich total erstaunt und überrascht, weil die meisten Büros sind nach wie vor leer und Menschen arbeiten nur remote. Aber wie sieht so ein hybrides Modell aus? Was macht Sinn? Und wie können dort auch Prozesse abgebildet werden? Weil der größte Teil so von kreativen Prozessen war immer so, dass man gemeinsam Bier getrunken hat und so geflaxt hat und dann kamen die besten Ideen raus.
Was heißt am Ende? Ist das dann auch gar nicht ein Stift, der die Zukunft von Edding ist, sondern eher ein anderes Tool oder eine andere Lösung? Weil ich meine, Stifte im D2C, das verstehe ich, aber was du jetzt gerade beschreibst, das sucht ja nach einer anderen Produktlösung.
Ganz genau, also Stifte, da wird Edding auch immer bleiben. Ich meine, wir produzieren Stifte und sind Marktführer da drin. Also das ist überhaupt keine Frage, aber dieses darüber hinaus, wie muss sich Edding positionieren, um in dieser neuen Welt auch stattzufinden, das ist natürlich ein wesentlicher Teil. Und da kommen wir wieder zur Transformation und Veränderung.
Und was gibt es da für Ideen, also ganz konkrete Produktideen? Also du hast beschrieben, welche Herausforderungen da sind und welchem Umfeld man das zu tun hat, aber was könnte da wirklich jetzt eine Firma wie Edding quasi beitragen, was man dann am Ende auch verkaufen kann?
Also wie gesagt, geht es um digitale Tools, welche können dort überhaupt relevant sein? Es geht um Prozesse, wie gestaltet man die Prozesse im digitalen Zusammenarbeiten und letztendlich nicht nur so Prozesse und Digitales, sondern auch, wie muss eigentlich so ein Whiteboard aussehen? Was muss das alles können, wenn es heute das Whiteboard ist oder das Glasboard oder was auch immer? Wie muss das übersetzt werden in so ein hybrides Wandeln.
Was heißt aber am Ende, ich höre daraus, dass dann auch Edding zu einer Softwarefirma irgendwo wird?
Das wäre mir jetzt zu weit gesprungen. Glaube ich auch nicht, dass das so in dieser Form stattfinden wird, aber trotzdem wird Edding sich in diesem Bereich positionieren müssen. Als Softwarefirma, das ist schon sehr, sehr weit gegriffen.
Ja, weil ich dachte, ne, so Tools für hybrides Arbeiten und so, das ist ja am Ende Software häufig, ne?
Software ist ein Teil davon, aber so dieser ganze Strang von Legamaster, den Legamaster heute betreut, das ist ja mit den Screens und wie sehen die Screens im in einem physischen Büroumfeld aus. Also Hasso-Plattner-Institut macht ja solche ganze Möbel und Möbelkollektion für so dieses neue Arbeiten. Mhm. Wie müssen die ausgestattet sein? Wie sieht diese Welt und was braucht eigentlich der Mensch, der Arbeitende heute dort draußen? Das ist so die Frage der Zukunft. Mhm. Wo das dann hinführen wird, das wissen wir jetzt noch.
Aber es ist dann schon auch ein neues Geschäftsfeld sozusagen. Das ist dann die Transformation, ist das D2C-Business und was du jetzt gerade beschreibst, ist dann eher quasi ein neues Geschäftsfeld, was noch zusätzlich zu den Stiften erschlossen wird.
Genau, also angedockt an diesen Bereich, den es jetzt schon gibt mit der Lega-Master-Linie, wo sich das Geschäft eben verändern wird. Ja.
Was ist so das Kern-Lega-Master-Produkt? Was verkaufen Sie da?
Das sind diese Screens, große Screens an den Wänden und halt die Boards, Flipcharts.
Okay, also das heißt, Edding hat auch schon von sich aus, bevor ihr kamt, diese Vision gehabt, wir sind quasi Office-Supplier jeglicher Art. Nicht nur Stifte, sondern im Zweifel auch Screens und sowas.
Die wurden vor 30 Jahren dazu gekauft. Also die Marke Lega Master und dass sie zu Edding gehört, gibt es schon seit 30 Jahren. Das ist schon eine sehr etablierte Marke in diesem Unternehmen.
Also, es könnte auch sein, dass ihr was zukauft. Also jetzt, wenn im Ende eurer Überlegungen, dass dann da nicht jetzt irgendwie ein eigenes Entwicklung steht, sondern wirklich am Ende, wir kaufen eine Firma dazu.
Wo kriegt man Innovation her und mit welchen Partnern muss man da zusammenarbeiten, ist natürlich eine Überlegung, klar.
Und die Stifte, ich sehe jetzt hier gerade, du hast so einen Stift dabei, so ein Edding, ist das so eine Art Drop, so ein Sondermodell, den Peace 2022 oder so? Also versucht ihr da auch so diese Produktinnovation zu machen?
Dabei geht es überhaupt nicht um Produktinnovation, sondern es geht darum, wir wollten auch einen Beitrag leisten, wie wir in dieser schwierigen Situation im Ukraine-Krieg jetzt helfen können. Und wir haben 30.000 von diesen Edding 800er produziert und eine Special Edition gemacht. Und diese 150.000, die da mit verbunden sind, jeder Stift kostet 5 Euro, die spenden wir an Ukraine und verschiedenste.
Trotzdem die Idee eines Drops oder einer Sonder.
Ja, genau, weil wir davon ausgehen, wenn jemand diesen Stift benutzt, wenn er jetzt so Hilfsgüter beschriftet, dann ist das nochmal so mehr Dank und so vielleicht auch ein gewisser Kraftgeber in diesen schwierigen Zeiten und für Menschen, die sich da einsetzen.
Wo kann man den Stift dann bekommen? Also auch im Handel?
Im Shop, genau. Aber der größte Teil soll eigentlich gespendet werden. Also so an Organisationen, die sollen sich bei uns melden, dass wir dort einfach Stifte hinschicken zu denen. Ja.
Und dann würdet ihr die 5 Euro dann bezahlen quasi?
Also unabhängig davon, ob die Stifte verkauft werden oder gespendet werden, die 150.000 sind werden eh gespendet, ja. Genau, habe ich die mitgebracht, bitte.
Ach so, okay, vielen Dank.
Dachte nicht das.
Nee, ich sah ihn dann nur gerade bei dir liegen und dachte mir, okay, was ist das halt auf sich? Ist dann ein Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hast du mir aus dem Rhythmus
gehabt? Ja, genau, kann hinter dir in die Wand.
Ja, also erstmal das Foto. Aber wie ist es bei dir im Alltag? Also du bist jetzt trotzdem auch remote, bist in Berlin weiterhin oder bist du jetzt viel in Ahrensburg?
Nee, ich bleibe nach wie vor in Berlin und wir machen das gerade so à la Minute, entscheiden wir, müssen wir nach Ahrensburg oder sind wir in Hamburg, wir haben auch ein paar Termine in Hamburg und dann gucken wir so einen Monat im Voraus, wann sind unsere Tage, an denen wir nicht in Berlin sind, aber wir bleiben in Berlin, das war mir sehr wichtig.
Und das Ganze, so ein Vorstandsvertrag läuft jetzt für 3 Jahre oder so?
5 Jahre.
5 Jahre.
Ja, ja, also gekoppelt an die Strategie und das ist, also, ja.
Das heißt, die nächsten 5 Jahre wird man dich jetzt in Ahrensburg ab und zu finden?
Ab und zu.
Warum hast du das eigentlich generell gemacht? Also ich verstehe schon, das Gespräch mit dem Peer war gut und Edding ist auch, sagen wir mal, eine deutsche Traditionsbrand, so. Aber ich meine, ich unterstelle jetzt mal, aus dem Verkauf der Agentur wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach, ihr wart ja ungefähr gleich beteiligt, ne, nehme ich an.
Absolut.
Dann wirst du da Millionen verdient haben. Es wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, hier bei Edding zu arbeiten.
Also ich find Edding als Unternehmen mit so...
Oder generell irgendwo zu arbeiten. Du hättest ja auch wieder was Eigenes machen können. Du hättest im Zweifel erstmal...
Ja, klar. Also so, ich war da völlig offen für so die Überlegung, wo es als nächstes hingehen soll. Und der Druck so von meinem privaten Umfeld, mein Partner, der sagt, oh, du wirst ja eh nie wieder arbeiten und du findest ja eh nie wieder was, der wurde dann auch immer größer.
Du findest ja eh nie wieder was.
Nee, also so was du machen möchtest. Okay, natürlich, ja, ja. Klar, so diese Angebote, ja. Diese, klar, gibt's die, ja. Aber diese Leidenschaft, wie ich sie für TLGG hatte, für so das, was ich aufgebaut habe, was sich angefühlt hat wie mein erstes Kind, das war auch meine größte Sorge, dass ich das nie wieder finden werde. Und dann hatte ich dieses Gespräch mit Edding und ich meine, Edding, das ist einfach ein mega Produkt, das ist eine super Marke und ich verbinde damit nur Positives. Deswegen habe ich das da in diesem Bereich für mich gefunden und das ist sowas total Befriedigendes, dass ich das in Edding gefunden habe und diese Liebe für das Produkt so habe. So wie ich es für TLGG auch hatte. Und das war überhaupt nicht das, wo ich eigentlich hin wollte, sondern ich dachte, bin da schon ein bisschen drunter. Aber das ist jetzt schon vergleichbar, dieses Gefühl. Und ich sagte ja schon vorhin, das Bauchgefühl muss da stimmen. Und das hat einfach gepasst. Also deswegen so die Aufgabe bei Edding von der Transformation. Jetzt sind die schon ein Jahr in diesem Prozess. Die Mitarbeiterschaft ist jetzt nicht mehr in dieser Wut-Trauer-Veränderungsphase, sondern die sind jetzt in diesem Gestalten drin. Und das ist eine gute Phase, um dort anzufangen bei Edding. Ich finde die Aufgabe spannend, das Großdenken.
Gab es andere Angebote, über die du zumindest mal nachgedacht hast, so ein bisschen in der Zeit?
So Gründungsideen gab es, aber ich bin nicht die Gründerin, die sagt, oh, ich will jetzt unbedingt Gründerin sein, weil ich diesen Status so toll finde, sondern da muss mich die Idee wirklich kriegen. Und ja, da war einfach nichts dabei. Deswegen so Edding war das Einzige, was mir so nachhaltig im Kopf geblieben ist.
Hast du früher selber schon so eine Graffiti oder so eine Zeichner-Designer- Phase in deinem Leben gehabt, wo man so Edding sehr erstarkt, also ich hab das...
Ja.
Das hast du ja?
Ja, hatte ich auch.
Also so Writerin.
So gerne mal ein bisschen was rumgetaggt und so, ja, klar. Also deswegen diese Liebe zum Produkt, das ist bei
mir entstanden. Also ich würde jetzt auch sagen, ne, das ist, mit 14, 15...
Ja eben, genau, seit der Teenie-Zeit so. Also wo man das halt gemacht hat. Klar, also ich glaube, so die Grundlage wird ja in dieser Zeit gelegt und alle Leute, die so, so toll sind, haben so eine Vergangenheit, gehe ich einfach von aus.
naja.
Nee, glaubst du nicht?
Bei uns, wo ich groß geworden bin, gab es ein paar, die halt so dieses Graffiti-Thema und so dieses Designer-Thema so für sich gefunden hatten. Und ich war da am Rande so dabei, habe darüber dann sehr stark Edding erlebt und natürlich auch irgendwie...
Ja, aber dazu gehört ja auch die Musik und so ein Gefühl. Aber
das war jetzt nicht die ganze Klasse.
Das ist schon klar. Ja, klar. Aber die, mit denen ich mich gut verstanden habe, die haben halt auch so eine Leidenschaft dafür gehabt und fanden es auch toll.
Und ist das denn eine relevante Umsatzgruppe für euch? Oder ist das irgendwie am Ende, müsst ihr ein Büros verkaufen, ne?
Ja, auch. Aber klar, es gibt halt so zwei Seiten. Die Büros und die Business-Schiene und es gibt die Zielgruppe der Kreativen, klar.
Okay.
Edding hat ja auch so Sprühdosen, also so Sprühlacke und so. Also nicht nur für die DIY-Moms, die so sehr viel zu Hause selber machen, sondern eben auch für so Künstler und Acryllacke und so.
Aha.
Also sehr, sehr viel vielfältiges Sortiment, ja.
Okay. Aber kannst du was sagen, wie der Breakdown ist? Also von jetzt umsatzmäßig ist das Größte schon wahrscheinlich Büros am Ende, oder?
Das Größte ist der Kreativbereich.
Ist es so?
Mhm. Wozu aber tatsächlich alle Sorten gehören von so unterschiedlichsten Sachen. Also es sind nicht nur diese Marker, sondern eben auch die Sprühdosen, die Lacke. Dann haben sie noch so eine Kinderreihe, Fantastics, wo so Textilmalfarben sind oder Fenstermalfarben und sowas. Das gehört dann da alles mit rein.
Und in wie vielen Generationen sind die jetzt gerade?
In der zweiten. Also Per ist der Sohn vom Gründervater.
Und der Gründer hat das in Ahrensburg irgendwie?
Das sind zwei Gründer, genau. Herr Edding und Herr Ledermann.
Okay.
Ja. Herr Edding ist im letzten Jahr verstorben.
Aha.
Herr Ledermann auch.
Und das haben die dann, kennst du die, das, also wie ist es entstanden? Also welcher Garage quasi kommt das? Oder wie?
Die haben mit 500 Euro so gestartet. Der erste Marker kam aus Japan. Jetzt erwischst du mich wirklich, in einem Monat bin ich dort und muss jetzt hier die Gründergeschichte erzählen. Aber so das, was ich aufgeschnappt habe, der erste Marker kam aus Japan und die haben sich gedacht, das ist aber cool. Das
also nach dem machen Krieg wir hier, quasi.
Machen wir hier auch mal 1960.
Ja. Größenordnung, ja.
Ich fühle mich gerade wie in der Schule hier. war denn das?
Im
Geschichtstest.
Ich denke mir, wir wollen, also ich würde es jetzt hören wollen, wenn ich jetzt zuhöre bei dem Podcast, dann würde ich ja wissen, wann war nochmal Edding. weil es ja jetzt alle oder viele kennen halt die Marke, aber...
Genau, und die haben halt so mit Filzstiften angefangen, mit Filzmarkern. Der Edding Number One, Edding hat ja immer so eine so Nummern hinter den Produkten, und der Edding Number One war der erste Stift, und darüber sind die halt dann eben so größer geworden.
Wenn wir bei OMR mal eines Tages groß und erwachsen sind, dann sind wir vielleicht so ähnlich oder hoffentlich so ähnlich wie das Handelsblatt. Die machen nämlich wirklich, wie ich finde, einen sehr guten Job, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, und haben Insights, Recherchen, Updates von Startups bis hin zu DAX-Konzernen und Familienunternehmen. Alles im Handelsblatt, wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Medienmarke rund um Wirtschaft in ihrer ganzen Breite. Und in diesem Zusammenhang Hinweis auf das Handelsblatt Digital-Abo. 4 Wochen für nur einen einzigen Euro. Ich habe mir das angeschaut, einen Artikel gelesen über Geldanlage. Mich hat interessiert, was Sie empfehlen, wie man 100.000 Euro anlegen solle, wenn man sie hat. Das war insofern interessant zu lesen, weil Experten eingeschätzt haben, wie hoch der Aktienanteil sein soll, den man damit kauft, oder welche Zinsen man erwarten kann. Also vieles drin, wenn man so Geld anlegen möchte. Aber beim Handelsblatt geht es ja nicht nur um Geldanlage, es geht um exklusive Informationen aus der Finanzbranche über die Börsen der Welt, aber halt auch zum persönlichen Vermögensaufbau. Deswegen nochmal, wer jetzt dort Neukunde ist, ihr könnt bis Mitte Juni für 1 Euro 4 Wochen Probe lesen. Alle Infos handelsblatt.com/invest.
Zurück zum Podcast. Und habt ihr jetzt einen Plan zu sagen, wir wollen in 5 Jahren umsatzmäßig da sein, oder ist das wahrscheinlich, ne?
Klar, aber so für mich, und der größte Treiber für mich ist halt dieses neue Art zu arbeiten. Wie positioniert sich Edding in dieser neuen Arbeitswelt? Das ist für mich so der spannendste, also der inhaltliche Teil. Ich bin wirklich nicht sehr zahlengetrieben.
Und das ist auch sozusagen als Aufsichtsrätin, als Vorständin kein Problem. Also da,
wir haben ja einen Finanzvorstand. Ah. Ja. Okay. Also auch da könnte man sich wieder fragen, wie viel Finanzkompetenz muss in jeder einzelnen liegen im Vorstand, genauso wie man sich das beim Thema Digitalisierung fragen muss. Und ich glaube, man braucht da ein gewisses Grundwissen, aber dafür gibt es ja auch diese Aufteilung. Aber genauso erwarte ich eben auch, dass Digitalisierung eins der Grundrechenarten eines Finanzvorstands ist und er zumindest sich Geschäftsmodelle und Mechaniken mit überlegen kann, mit durchdringen kann.
Sag mal ein paar Worte zu D2C, weil das hast du dir wahrscheinlich schon enger in den letzten Jahren angeguckt, was da so an Startups gekommen ist, wie halt auch generell Firmen, Unternehmerinnen versucht haben, Produkte direkt zu verkaufen. Hm. Das ist jetzt ja nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Es gerne gibt bei, vor kurzem habe ich einen Matratzen-Podcast hier gehabt, gibt es halt Firmen, die versuchen Matratzen im Direktverkauf. Da sind einige hart vor die Wand gefahren, andere kommen da sehr gut durch. Es gibt auch Koffer, so viele, wo man sagt, bei manchen Sachen klappt es, bei manchen auch nicht. Mhm. Es gibt gar nicht so viele, wo es komplett überzeugend geklappt hat. Also eine D2C-Modell zu etablieren. Nike natürlich total geiles Beispiel, die es geschafft haben, aus dem Handel Produkte wirklich aktiv rauszunehmen, um sie in ihren eigenen Shops zu verkaufen. Wie denkt ihr D2C? Gibt es demnächst Edding-Shops, also Läden physisch? Was ist, verkauft ihr dann wirklich über Instagram-Werbung und dann direkt im Shopify-Shop? Oder erklär mal so ein bisschen.
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem Möglichen. Edding hat jetzt einen Shop, der dafür erstmal noch umgebaut werden muss, um wirkliches D2C-Geschäft zu ermöglichen. Ich glaube aber, dass sich das Konsumentenverhalten, beziehungsweise hoffe ich es, dass sich das einfach verändern wird und da viel, viel mehr geguckt wird außerhalb von Produkt, was natürlich, das ist die Grundvoraussetzung, dass das Produkt einwandfrei ist und super und einzigartig und so weiter, dass es ein tolles Produkt ist, dass mehr vom Konsumenten geguckt wird, was steht denn eigentlich dahinter? Welche Firma steht dahinter und welche Werte vertreten die? In Bezug auf die ganzen CSR-Themen, in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf so Umgang mit Mitarbeiterschaft und der Beitrag zur Gesellschaft. Und wie positioniert sich das Unternehmen da und was machen die? Und das, also ich schaue jetzt schon so auf Unternehmen, und wenn ich dort kaufe, was die da so machen, aber es ist halt eine verschwindend geringe Anzahl von Konsumenten, die das machen. Und das merkt man bei so Aufregern wie, ich muss hier für meine Rücksendung Porto bezahlen oder für das, was ich geschickt kriege, muss ich Porto zahlen. Und ich denke mir, ja klar muss ich dafür Porto zahlen, weil das ist doch was Selbstverständliches, dass ich dafür zahle, damit es nachhaltiger ist. Und so dieses ganze kostenfreie Mitnehmen und dafür erwarten, dass es irgendwo in Sachen Nachhaltigkeit vorangeht. Ah, schwierig. Also deswegen
das
heißt, hoffe ich.
Aber du glaubst, dass der Prozess immer mehr um sich greift, dass in die nächsten Generationen immer stärker darauf achten, dass deswegen willst du auch
nicht nur Generationen, also die Generation weit gedacht, ja, aber ich hoffe, dass dieser Umschwung einfach schneller passiert als in der nächsten Generation, was für mich unglaublich weit weg klingt. Aber auch da, also ich glaube, da müssen Anstöße kommen von den Unternehmen und es müssen Vorreiter in diesem Bereich einfach etabliert werden und das muss man herausstellen, darüber muss man reden, was man in diesem Bereich macht, damit das einfach sichtbarer wird und viel, viel mehr eine Selbstverständlichkeit wird.
Aber es ist schon auch die Idee, dann nochmal Edding sichtbarer als nachhaltiges Unternehmen.
Absolut, ganz absolut. Und das ist auch so, um jetzt nochmal auf die Gründerväter zurückzukommen. Edding hat das von Anfang an so nachhaltig gedacht mit Stiften, die recycelt werden können, wo man die Mine austauschen kann, wo es Boxen im Büro gibt, wo man die alten reinmachen kann und die werden recycelt und so weiter. Das ist schon seit den 80ern angedacht und das ja, sowas eben darüber zu reden, das zu weiterzuentwickeln, darum geht es letztendlich auch. Also nicht nur um das Produkt, sondern den gesellschaftlichen Anteil an den großen Problemen dieser Welt.
Aber es ist schon eine Wette. Ne? Auf der einen Seite kann man sagen, gerade in eurer Zielgruppe dann vielleicht Künstler und so, die das sehr stark auch einfordern und dann vielleicht auch besonders belohnen und sagen, Mensch, die bei Edding, die stellen sich da genauso auf, wie uns vorstellen. Also das könnte schon sein. Auf der anderen Seite guckt man ja auf die Welt und was du gerade meintest, denkt sich, okay, Shein, dieses chinesische Ding oder so, die quasi da irgendwie ihren Quatsch oder jetzt whatever, Textilien, Billo-Art durch die Welt schicken, laufen super. Also es klappt super. Da zweifelt man dann schon daran, ob das jetzt wirklich alles nachhaltig wird, wenn man sieht, wie erfolgreich dann auf einmal solche Firmen sind.
Genau, was aber niemand davon abhalten sollte, bei sich selber anzufangen. Und ich glaube, die größte Kraft ist, wenn jeder da über sich selber nachdenkt und Dinge im Kleinen verändert, wenn alle das machen würden, dann wäre das schon mal ein Schritt weiter.
Aber du bist jetzt bei der Marke Edding, kann man mit der Marke noch mehr machen? Also die Marke aufladen, klar, aber auch auf andere Produkte dann überstülpen, also auf Tools hast du schon beschrieben, oder auf andere Massenprodukte. Also ich meine, Büro und Zukunft der Arbeit ist ja sehr B2B gedacht. Wenn man diese Künstlerszene so hat, kann man da nicht noch andere Sachen vielleicht mit der Marke machen?
Sicherlich, also da kann man ja sehr, sehr groß rumspinnen, was man da alles noch machen kann.
Habt ihr sicherlich schon gemacht?
Bitte?
Habt ihr sicherlich schon gemacht?
Das ist die Kür. Wir sind bei dem Pflichtbereich gerade und machen sehr intensives Onboarding und Kennenlernen von der Marke. Also sowas, das ist dann so, wenn du jetzt drüber nachdenkst, die Marke auf andere Produkte überzustülpen, das ist sowas, erstmal das Business klar kriegen, anstatt dann so was kann parallel funktionieren. Das halte ich jetzt aber nicht für die große Herausforderung.
Wie viele Stifte verkauft ihr denn aktuell online?
Kann ich dir nicht sagen.
Aber der Plan ist, diese Online-Quote zu erhöhen, logischerweise. Das wäre ja dann auch D2C.
Ja, na klar. Also natürlich, klar.
Aber es gibt jetzt schon
den Vertrieb über digitale Kanäle. Es gibt jetzt einen Edding-Shop, genau, der ist aber nicht so aufgestellt, dass er jetzt dazu einlädt, D2C zu machen.
Und muss Edding jetzt bei Instagram oder so viele Follower haben?
Ist ein Teil davon, klar. Also Edding macht unglaublich viel Content im Bereich so DIY, Creative at Home und so weiter. Und der Content verpufft gerade auf der Website. Es gibt zu jedem Produkt, alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es Tutorials, super gemachte Content-Pieces. Die sind aber gerade nicht zu finden für die Endkonsumenten. Und das ist so unglaublich schade, weil.
Und das ist dein Job, das zu ändern, zu überlegen, wie
ein Teil davon,
die
natürlich,
in
klar.
YouTube so verteilt, dass dann im Zweifel demnächst.
Ja, nicht nur YouTube, alle Kanäle, die, ja. Wo die Zielgruppe halt ist. Also das Thema Customer Centricity ist ja, das ist ja das, wo es hingehen muss. Also alle Dinge, die wir uns überlegen, müssen aus Sicht des Kunden gedacht werden. Die ganze Organisation muss so gebaut werden, dass immer die Frage beantwortet wird, was bringt es dem Kunden oder der Kundin am Ende.
Das heißt, man kann sich schon so Gespräche vorstellen, wo du jetzt auch mit Leuten sprichst, dass Mensch, geile Videos, die wir auf der Website haben. Ich würde jetzt gerne mit euch diskutieren, wie kriegen wir die im Netz verteilt, wie kriegen wir die noch näher an Tausende von Menschen ran.
An die Zielgruppe, genau, an die relevante Zielgruppe.
Und dann
ja.
Sitzt ihr da und überlegt euch das, wie macht man das, wie kriegt man diese
genau,
schon bestehenden Content-Pieces anders verteilt, neu geschnitten.
Genau.
Und das sind so dann auch deine Aufgaben jetzt unter anderem.
Mit dem Team, was da ist, genau. Also das ist jetzt, wir sind gerade so in dieser Phase, wo wir priorisieren, was ist so das Wichtige, welche Teile, für die wir verantwortlich sind, bauen aufeinander auf. Man darf nicht vergessen, wir sind 4 Wochen jetzt da.
Ja.
Also es ist wirklich noch komplett am Anfang. Und dieses Einarbeiten in so einen Konzern, der seit 60 Jahren besteht, das ist nicht trivial. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Dass natürlich da gewachsene Geschäftsbereiche, Beziehungen sind und die sich jetzt tatsächlich seit einem Jahr in dieser Transformation befinden und alles einmal durchgeruckelt worden ist mit dem Kniffelbecher und die Würfel liegen da und jetzt arbeitet mal. Und das darf man nicht unterschätzen, was da auch so für Befindlichkeiten eben zwischen den Mitarbeitern sind, zusätzlich zu diesem Kerngeschäft und dass ich verstehen muss, wie funktioniert das eigentlich mit dem Handel, was sind die wirklichen Produkte von Edding, die Produkte kennenlernen. Also das ist alles jetzt so in den ersten 4 Wochen angekratzt worden. Aber da stehen wir am Anfang.
Hast du bei der ganzen Sache jetzt sozusagen Tandem, eine Person, branchenfremd aus Berlin, zum Teil remote, vorher ein Buch geschrieben, eine Agentur gemacht. Das ist jetzt ja nicht so der most likely Candidate für diesen Vorstandsjob. Gab es da auch mal Gegenwind, den du schon gespürt hast jetzt in den letzten Wochen, wo du so gemerkt hast, boah, die freuen sich jetzt nicht so oder da so, vielleicht äußern das sogar, dass das irgendwie nicht so geil war?
Ach krass, so habe ich nie drüber nachgedacht. Also wäre ich gar nicht drauf gekommen, weil das alles, wie du es gerade gesagt hast, Unternehmerin aus einem anderen Bereich.
Kann auch positiv sein, klar.
Ist für mich nur positiv besetzt.
Also aber ich stelle mir jetzt vor, da gibt es irgendwelche Leute in Ahrensburg, die da jetzt seit 20 Jahren sind und die vielleicht auch gedacht haben,
also, dass diese Stelle besetzt werden soll, das ist ja ein transparenter Prozess und das ist ja auch angekündigt. Also, das kam jetzt für Sie nicht überraschend. Und ich glaube, diese Stelle als Tandem zu besetzen, ist tatsächlich für Edding nochmal so eine mutige Entscheidung Richtung Transformation und das ernst zu nehmen, dass es auch bei den Mitarbeitern so angekommen ist. Und das ist ja eher was Positives. Ich habe jetzt nicht irgendwo Gegenwind gespürt oder also dass das irgendwie anzweifelt.
Du hast schon recht, ich habe das gerade jetzt alles negativ konnotiert.
Ja.
Man kann genau dasselbe auch alles positiv konnotieren, das ist wirklich witzig. Aber man könnte auch sagen, ja, die kommt, die zieht nicht nach Ahrensburg, die ist irgendwie jetzt nicht Vollzeit da. All das ist natürlich auch positiv. Das ist, aber es könnte auch gegenwärtig werden.
Ja, krass. Ich habe wirklich noch nie so aus dieser negativen Brille drüber nachgedacht. Und natürlich kommt da auch keiner, passiert ja selten bei Vorständen oder irgendwie Chefs, kommt ja keiner zu dir und sagt, also das finde ich jetzt mal richtig scheiße. Oder na, mal sehen, ob du das schaffst. Das äußert ja keiner dir gegenüber. Und so diese Art, dass mir das entgegengestrahlt ist, auch wenn es jetzt alles nur digital war, habe ich nicht wahrgenommen. Sondern es ist wirklich so ein offenes Empfang dafür.
Wer sitzt denn im Edding-Aufsichtsrat eigentlich?
Das ist der Aufsichtsratsvorsitzende ist Shehab von EY. Also der ist auch schon seit 10, 15 Jahren dort im Aufsichtsrat der Vorsitz. Nee, so lange ist er noch nicht Vorsitz, aber dabei. Also der kennt Edding schon unglaublich lange. Und also tolle Truppe.
Aber
und
die keine freie, also nämlich ein Wirtschaftsprüfer, ein Steuerberater, der mehr die Familie vertritt, sozusagen.
Nee, also es ist natürlich jemand mit Finanzkompetenz auch dort drin und auch von der Familie im Beirat. Julia Ledermann ist die Nichte von Per Ledermann, die sitzt im Beirat und die Familie muss da auch vertreten sein, ja klar.
Aber
da trennen die auch sehr stark zwischen, das ist hier Familie und das sind die Interessen von der Familie und das hier ist so jetzt der Vorstand, der nur aus der Business-Sicht kommt.
Und dann gibt es halt nur du hast ja Aufsichtsratserfahrung, dann ist es aber ein sehr kleines Gremium.
Ist sehr klein, ja.
Okay, weil am Ende sozusagen der Eigentümer ja auch dann der Vorstandsvorsitzende ist sozusagen. Verstanden, ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Glaubst du ja.
Ist unglaublich spannend.
Es gab ja auch sehr, sehr positive, also zu Recht, Presse oder viel Aufmerksamkeit, ein richtiger Scoop für, glaube ich, Edding.
Dass es das noch nicht gibt in Deutschland, auf Vorstandspositionen als Tandem zu arbeiten, ist erschreckend, weil ich denke mir, das ist doch die beste Lösung überhaupt. Du hast zwei Leute, du hast gleich eine Meinung, die durch ein Gremium gegangen ist und damit automatisch besser ist. Und warum machen das so wenige?
Ist das wirklich verifiziert? Also war das jetzt bei euch komplett Premiere, also erstmal in einem deutschen mittelständischen Unternehmen oder auch
in einem Aktienunternehmen, ja genau, in einer Aktiengesellschaft, ja. Das gibt's noch nicht, ja.
Okay.
Die haben das bei SAP gemacht für ein paar Monate.
Ach stimmt, mit dem Christian Klein und der Jennifer
Morgan.
Genau, ja, ja.
Genau. Und so dann kam Corona und dann haben sie sofort gesagt, okay, Krise, hier brauchst du jetzt einen Mann, der sagt, wo es lang geht. Und dann haben sie das sofort wieder aufgelöst. Also das ist so das beste Beispiel dafür.
Ich habe mir das bei Edding, normalerweise mache ich das immer gar nicht angeguckt. Wo ist eigentlich Edding notiert? Also wirklich börsennotiert? Man kann da, also das heißt, sie haben auch einen Free-Flop, man kann da auch als, ich könnte jetzt auch Anteile kaufen. Ich glaube jetzt an Frenzy, ich kann jetzt Aktionär werden?
Ja, so einfach ist es, glaube ich, nicht. Also ich habe es nie probiert, aber irgendwas, also so einfach ist es nicht, dass man das einfach
also ist
so
ist nicht irgendwie
kann.
Nee,
also es sind nur ganz wenige im freien Handel.
Okay. Okay.
Ja.
Okay. Okay, okay. das wirst du demnächst alles wahrscheinlich nochmal tiefer wissen, wenn wir uns in einem Jahr oder zwei hoffentlich widersprechen.
Genau, genau.
Und dann irgendwie das
dann kann ich dir solche Fragen auch beantworten.
Aber das heißt, du bist jetzt auch keine Aktionärin geworden oder sowas?
Ja, nein.
Also gibt es ja manchmal, ne, dass man dann irgendwie als Vorstand dann auch irgendwie so
nein, ja.
Optionen oder das ist reines Fixgehalt sozusagen.
Genau.
Ja. Okay, okay, okay. Franzi, also du bist ja um die Ecke jetzt hier demnächst, häufiger in Ahrensburg.
Ja, eben. Also ich komme gerne wieder und berichte dann im Jahr, wie so Tandem sich eingespielt hat und in welche Richtung wir fahren. Und dann auch mit Zahlenbasis.
Ja, dann den Peer kenne ich wirklich entfernt. Ich glaube, der war auch schon häufiger bei OMR, also worauf ich stolz bin. Schon seit vielen Jahren, meine ich. Ich habe den da schon vor einigen Jahren auf einem Event mal getroffen.
Sehr umtriebig.
Genau, genau. Also
sonst Grüße. Würde er ja auch nicht auf solche Ideen kommen wie eine Tandem-Position im Vorstand.
Ja, absolut, absolut. Und Christoph, wie gesagt, der verdingt sich weiter bei TRGG.
Genau.
Okay, okay. Ja, danke fürs Rumkommen.
Vielen Dank für die schönen Fragen. Das war nett.
Alles klar. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.